Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hundegebell, diesmal in einer neuen Fassung. Wir haben ein bisschen was verändert. Unser Thema ist heute Fellpflege, heute mit unserer Lynn natürlich.
Hallo, ich bin die Lynn. Schön, dass ich dabei sein darf, wie immer. Schön, dass wir uns heute nochmal getroffen haben. Ich bin die Lynn von der Hundeschule Lynn aus dem Kreis Heinsberg.
Ja, wunderbar. Die Vivian haben wir dabei.
Hallo, ich bin Vivian. Ich komme auch aus dem Kreis Heinsberg vom Hundesalon Artgerecht und bin jetzt seit 11 Jahren Groomerin.
Dann haben wir noch die Susanne.
Hallo, ich bin Susanne vom Hundesalon Fellprofi bei Susha aus Aachen-Eilendorf. Ich bin auch seit 10 Jahren Hundefriseur, bin seit 2 Jahren TÜV zertifiziert. Ja, und freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Und natürlich mit mir, ich bin die Anna-Maria von Hund hoch 2. Wir sitzen in Würselen und freuen uns, dass wir dieses Thema haben, wo ja auch viele Kunden immer danach fragen. Ich möchte einen kleinen Satz zu unserer Andrea sagen. Die Andrea ist nicht mehr bei uns, weil sie den Laden zugemacht hat und sich mehr um ihre Gesundheit kümmern möchte. Wir wünschen ihr auf diesem Weg gute Besserung und alles Liebe und viel, viel Spaß in deiner Umstrukturierung. So, das Thema heute ist Striegeln, Schere, Seifenlauge. So klappt die Fellpflege ohne Stress. Ich würde eigentlich gern erstmal dazu eingehen, warum Fellpflege? Ist das Eitelkeit? Muss das sein? Auf einmal sieht das Tierchen aus wie ein explodiertes Kissen. Was machen wir da am besten? Vivian, erzähl doch mal, wo du sagst, warum ist das in deinen Augen wichtig? Warum sollte jeder mal gucken, ob das bei seinem Hund auf jeden Fall auch mal Profis daran müssen?
Im ersten Fall ist es bei mir so, dass ich sage, ein Hund lebt mittlerweile sehr, sehr nah am Menschen. Das heißt, das ist eine große Form von Hygiene, die da einfach auch gefragt ist. Aber auch die Gesundheit vom Hund. Durch unzureichende Pflege haben wir leider ganz, ganz oft viele Hauterkrankungen beim Hund.
Susanne, was sagst du dazu?
Das ist alles so richtig, wie Vivian das gesagt hat. Ganz wichtig ist halt eben, dass man merkt, wann ist der Punkt, dass man keinen Filz hat. Weil unterm Filz hat man halt eben das Problem, dass da sehr viele Parasiten oder Hautkrankheiten entstehen, weit bevor die Menschen es ansonsten merken. Ich habe das Gefühl, dass viele Kunden das nicht unbedingt fühlen, wo ist Filz und wo ist kein Filz. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man das vernünftig kämmt, nicht nur bürstet, sondern auch kämmt, um zu sehen, wo hat man da noch Bedarf, wo entstehen gerade Filzknoten an der Haut.
Mhm. Ja, schön. Lynn, was kommen bei dir für Fragen von den Kunden?
Ja, also tendenziell ist es ja so, also klar, Fellpflege ist natürlich das A und O, da wird natürlich gefragt, ne, shampoo-technisch, soll der Welpe schon abgeduscht werden mit Shampoo, ja, nein, selbstreinigendes Fell, wie sollte man das nutzen? Und ich finde das ja super spannend, wenn ich ja kurz mal den Bogen nochmal kurz schlagen darf. Wir haben ja uns extra Gedanken gemacht, haben gedacht, wir laden 2 Hundefriseure ein, damit wir auch da natürlich die Meinung haben und sich jeder das Bild dazu äußern kann. Also ich finde ganz wichtig zum Beispiel, ja, wie kriege ich die Unterwolle richtig raus? Das sind halt natürlich so spannende Themen, die halt so mit dem Alltag zu tun haben, ne? Wenn der Hund einfach auch 365 Tage im Jahr abharrt.
Genau. Was ich auch häufig als Frage habe, gerade bei den etwas längeren, wenn dann vielleicht in der Fellpflege ein bisschen nachlässig war und der Sommer kommt, jetzt kommt mal alles ab. Bei welcher Rasse macht das Sinn und bei welcher Rasse sollte man da eher vorsichtig sein?
Also es gibt halt eben Hunderassen, die haben Schneidfell, sei es jetzt der Pudel, sei es auch meinetwegen ein Malteser, wenn er nicht langhaarig bleiben soll und so weiter. Da kann man dann in der Tat die Haare auch kurz schneiden. Aber alles, was Doppelfell hat, was raues Haar hat zum Zupfen, was Unterwolle hat, alles, was Stockhaar hat, wie beim Schäferhund, sollte man tunlich bitte, bitte auf gar keinen Fall abscheren. Weil damit tut man dem Tier überhaupt keinen Gefallen. Im Gegenteil, das Problem ist, dass die irgendwann dann nur noch aus Unterwolle bestehen und das Deckhaar nicht mehr vorhanden ist und wenn es kurz ist, ja sowieso nicht, auch seine Funktion als eingebaute natürliche Klimaanlage nicht ausüben kann. Die Leute sagen dann oft auch, mein Hund hechelt jetzt. Ja, ein Hund hechelt im Sommer. Wenn es jetzt nicht bis zum Umkippen ist mit dem Hecheln, ist das eigentlich relativ normal, weil Hunde halt nur über die Zunge, übers Hecheln und über die Pfoten schwitzen können.
Ja, Vivian, welche Rassen würdest du jetzt sagen, sollte man auf gar keinen Fall scheren? Ne? Weil der Kunde sagt jetzt, Unterwolle, Stichler, dieser, da weiß der manchmal gar nicht so viel mit anzufangen, gerade wenn es dann Mischlingshunde sind. Kannst du da was zu sagen, Leitfaden geben?
Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Wir müssen grundsätzlich jetzt in dieser Erklärung natürlich vom rein rassigen Hund ausgehen. Das heißt, es darf genauso, wie es eben auch gesagt wurde, natürlich kein doppelschichtiges Fell geschnitten werden. Golden Retriever, Labrador, Border Collie, Australian Shepherd, Schäferhund, das sind alles Hunde, die definitiv nicht abgeschoren werden dürfen. Genauso wie diese ganzen sibirischen oder Huskies, ne? Malamutes oder eben auch die Akitas sind alles Rassen, die definitiv nicht geschoren werden dürfen.
Ah ja, das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen.
Wenn jetzt ich als Malamutbesitzerin zu euch in den Salon kommen würde, würdet ihr dann sagen, nee, das verweigern wir komplett.
Ja, ich auf jeden Fall. Ich verweigere
Diesen
das.
Bo
Ich würde es aber auch erklären. Also ich würde den Malamut schon machen, aber eben nicht abscheren. Ich würde ihn gründlich auswaschen und schön die Unterwolle übers Föhnen und Rausbürsten eben entfernen. Alles andere lehne ich im Salon ab.
Bei dir ist das ähnlich, Susanne, du nickst.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn dir sehr starke Filzstellen drin sind, nehme ich den Hund erstmal auf den Tisch und bürste teilweise schon vor, weil wenn da Filzplatten schon entstanden sind, dann ist es schwierig, das direkt zu waschen. Also dann gehe ich erstmal in der Tat dran und bürste das Ganze oder kämme unter Umständen. Im allerschlimmsten Falle schneide ich auch mal einen Knoten auf, wenn es so stark verfilzt ist. Aber ich würde es auch auf gar keinen Fall abscheren.
Also es gibt so gesehen kein Einheitsmaß, sind wir uns da einig. Wir müssen immer ein bisschen individuell arbeiten und scheinbar braucht auch jedes Fell ein anderes Werkzeug.
Genau,
Ja.
richtig.
Das heißt, mit euch allein ist es ja nicht getan. Der Kunde muss ja auch zu Hause was machen und
Das wäre
kämmen.
schön. Ja.
Wie sieht das bei dir aus, Lynn, in der Praxis? Hast du da Leute, wo du mal sagen musst, Mädchen? Oder der Halter wäre mal schön, da müsstest du noch mal ran. Oder wie sieht's aus mit dem Friseurtermin? Oder hast du sehr aufmerksame Kunden, die da drauf achten?
Nee, gar nicht. Also manchmal passiert es natürlich, ne? Also ich habe ja selber auch einen Zwergspitz, Gott bewahre. Die geht nicht mehr zum Friseur, altersbedingt. Die bürste sich so, wie es ihr gut tut. Aber es passiert man, dass der Pony bei dem einen oder anderen Hund ein bisschen länger ist. Also wir achten natürlich drauf. Oh, mega, Mann, nicht mein Hund. Finde ich super, Susanne.
Super. Entschuldige.
Ich finde das super, das ist Hunde-Podcast.
Der muss.
Du musst dich nicht entschuldigen. Ist so. Genau, also dass mal ein bisschen der Pony lang ist, aber ansonsten haben die Kunden das natürlich selber voll in der Hand. Ne? Wir achten darauf, dass die Augen frei liegen einfach, ne? Dass die Hunde auch was sehen können. Ansonsten gibt es dann immer eine lustige Disco-Palme. Nö, also wir sind da, also unsere Kunden sind da komplett fein, ja.
Also was ich schon mal sehe, was jetzt nicht direkt Fellpflege ist, aber was ja auch zu eurem Ritt gehört, sind dann die Krallenschneiden, wo ich dann schon mal sage, Mensch, wenn der Hund steht, liegt die Kralle mehr oder weniger am Asphalt schon auf, da solltest du mal drauf achten. Dann kommt immer das Argument, ja, die kann man nicht schneiden, die sind ja schwarz.
Die meisten Kunden trauen sich da tatsächlich nicht selber dran. Und es gibt leider auch mittlerweile sehr, sehr viele Tierärzte, die sich auch nicht unbedingt an jeden Hund da trauen, da die Krallen ordentlich kurz zu halten. Es ist natürlich super, super wichtig, dass das generell sehr häufig stattfindet, dass man diese Krallen wirklich beobachtet, denn das gibt schlimme Fehlstellungen, ne? Die Hunde stehen nachher nur noch auf den Krallen, die Füße drehen sich aus. Also Hunde, die eigentlich nicht zum Hundesalon müssten, die sollten trotzdem alle 6 bis 8 Wochen circa, je nach Schwere des Hundes, je nach Ablaufen natürlich, schon zum Hundefriseur mal eben die Krallen schneiden lassen.
Ja, ich habe nämlich auch schon mal gehabt, dass dann der eine oder andere Hund rosa, also weil er weißes Fell hatte, rosa Pfötchen hatte, durch das Lecken und dann wurde da alles Mögliche untersucht und dann gucke ich mir die Krallen an. Susanne, ne, abrollen ist dann auch ein Thema dabei. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, woran kann ich denn gucken, auch wenn es ein dunkler Nagel ist, kann ich 2 Millimeter abschneiden? Wie würdest du da eine Empfehlung rausgeben?
Bei den Krallen schneide ich prinzipiell immer nur stückchenweise. Also ich würde da jetzt gar nicht hingehen und direkt einen halben Zentimeter oder so kürzen, sondern wirklich immer nur stückchenweise. Wobei ich auch sagen muss, nicht grundsätzlich jede Kralle muss geschnitten werden. Es gibt auch Krallen, wo die Hunde sich das auch wirklich gut ablaufen, weil das ist ein Thema, da habe ich immer wieder Kunden, die sagen, ja, ich muss auf jeden Fall Krallen geschnitten bekommen. Dann schaue ich mir die Krallen an und die haben wirklich gut Luft zum Boden. Also man sagt ja, solange man bequem ein Blatt Papier durchziehen kann, wenn die locker stehen, sollte man auch nicht prinzipiell ständig schneiden. Also das mache ich immer ein bisschen davon abhängig. Und bei dunklen Krallen ist es dann halt wichtig, häppchenweise zu arbeiten, nicht so viel auf einmal. Es gibt ja auch Schleifgeräte. Das wäre dann auch eine Option, dass man hingeht und dann erstmal mit dem Schleifgerät so ein bisschen testet. Genau.
Ich finde, die Technik hat sich jetzt Gott sei Dank auch dahin entwickelt. Ne? Man muss sich ja mit der Knipse dran. Es gibt ja, also ich denke mal gerade bei euch beiden Experten, ne? Also man sieht ja viel im Internet und sowas alles, was es jetzt mittlerweile für Formen gibt, um da die Krallen schön anzupassen. Eine Frage hätte ich allerdings. Man sagt ja, wenn man die Kralle kürzt, dann passt der Nerv sich an. Der kürzt sich ja auch. Ist das korrekt?
Also nicht der Nerv, sondern diese Blutader. Das passt sich wirklich an. Also durch den Druck ist ja, dass die Blutader sich weiter zurückbildet. Wenn die Kralle jetzt sehr lang ist und ich schneide nur ein bisschen ab, dann hat der Druckpunkt sich ja verändert und dadurch bildet sich die Blutader auch wieder ein Stückchen zurück. Das ist in der
Okay.
Tat so. Dann lieber häufiger in solchen Fällen und immer kurze Stücke schneiden und dadurch bildet sich dann auch die Blutader zurück.
Also ich sag mal so, umso öfter man schneidet, umso besser, ne? Umso weiter geht es dann eben auch zurück. Den meisten fällt das mit den Krallen leider erst auf, wenn der Hund 10, 12 Jahre alt ist. Ja? Man hat die Krallen eventuell nie geschnitten und will dann den halben Meter übertriebenermaßen abnehmen. Das funktioniert dann natürlich nicht. Habe ich aber in jungen Jahren sehr, sehr häufig da schon dran geschnitten und darauf geachtet, kann ich dann später, wenn der Hund sich auch nicht mehr wirklich viel bewegt, das auch deutlich kürzer halten. Ne?
Man sagt ja im Volksmund, wenn ich anfange, die Kralle zu kürzen, also da manipuliere, dass ich dann die jedes Mal kürzen muss. Die kürze ich ja dann nicht mehr von selber, ne? Und ich glaube, das schreckt auch tatsächlich viele ab.
Es schreckt viele ab, aber es ist eigentlich nur klar, wenn ich etwas schneide, wächst es ziemlich schnell wieder nach. Ja, wenn ich etwas schleife, also wenn der Hund sich wirklich das Krallenschleifen ja über sich ergehen lässt, dann wächst es tatsächlich nicht so schnell wieder nach. Das hat den Effekt, dass es wirklich langsamer nachwächst. Ne? Nur es lassen sich leider nicht so viele Hunde die Krallen schleifen. Wenn so ein Schnitt mal eben schnell gemacht ist, ist das schon mal etwas einfacher.
Viele lassen sich ja Gott sei Dank dann ablenken.
Gibt auch den einen oder anderen, der sich ablenken lässt. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann sich wehrt wie ein Berserker. Ne? Das gibt es auch.
Genau.
Und dann muss man natürlich mit Maulkorb arbeiten. Ganz klar, Safety first.
Genau.
Worauf ich jetzt hinaus, das nächste, worauf ich hinaus möchte, ist, welches Fell hat mein Hund? Woher erkennt der Kunde den Felltyp? Das war eigentlich die Frage, die ich am häufigsten bekommen habe von meinen Kunden. Und da würde ich gern mal drauf eingehen. Wir haben ja Langhaar, Stockhaar, Rauhaar, Stichelhaar. Woran erkenne ich das? Und wie kann ich dann erkennen, was hat mein Hund für einen Felltyp? Wie muss ich darauf reagieren? Wie häufig muss ich da zum Friseur?
Ja, also wenn man jetzt ein sehr raues Haar hat, was sich beim Anfassen sehr rau anfühlt und wenn man dann das vorsichtig versucht, mal mit den Händen zwischen den Fingern so ein bisschen zu zupfen und das kommt in der Tat dann auch locker raus, dann hat man halt eben ein Trimmhaar, zum Beispiel bei einem Rauhaardackel oder ähnlichem. Das hat man ja bei Mischlingen auch sehr oft, dass man genau dieses Haarkleid dann hat. Wenn man jetzt ein Stockhaar hat, dann ist das oft verbunden mit Unterwolle. Das bedeutet, wenn ich mit einem Kamm da locker reinkämme bis an die Haut, dass man auch in der Tat dann im Kamm immer so ganz weiche Haare hat. Das ist dann diese typische Unterwolle. Und wenn nichts davon passiert, wenn sich nichts zupfen lässt und nichts sich rauskämmen lässt, dann hat man meistens ein Schneidhaar, dass man die Haare auch gut schneiden oder rasieren kann.
Generell gibt es für jede Rasse und auch für jedes Fell sehr, sehr gute Zupfbürsten, also die Slicker Brush. Wenn die von einer guten Marke sind, dann gibt es die in ganz vielen verschiedenen Stärken und mit ganz vielen verschiedenen Zinken eben, die da dran sind. Und da hat man immer schon einen sehr, sehr guten Allrounder, wenn man da die richtige Stärke für seinen Hund nimmt. Das allerdings ist für einen selber nicht unbedingt immer so ganz klar zu erkennen, welche Stärke nehme ich denn jetzt. Da sollte ich schon auf eine gute Beratung in einem Hundesalon, bitte nicht in einem Großhandel, vertrauen.
Bei vielen Rassen ist es auch wichtig, dass man einen Kamm dabei hat. Nicht nur jetzt bei Unterwollhunden, sondern auch bei Hunden, die Schneidhaar haben, wie zum Beispiel ein Pudel oder ähnliches. Da ist es auch wichtig, dass man einen Kamm benutzt, weil durch diesen Kamm kann man kontrollieren, ob man irgendwelche Knötchen im Fell hat.
Ist ja ganz bekannt, dieser Fuminator, wo wir beim Thema Werkzeug sind. Seid ihr oder sagt ihr Pro- oder Kontra-Fuminator?
Ich sag ganz ehrlich Mülltonne. Also ich würde es, wenn überhaupt, nur bei ganz kurzen Hunderassen einsetzen, also Kurzhaarhunden einsetzen. Aber da gibt es auch andere Mittel und Wege. Ehrlich gesagt würde ich persönlich den Fuminator komplett verbannen, weil er halt scharfe Messerklingen hat, die das gesunde Deckhaar abschneiden.
Leider nicht nur das gesunde Deckhaar, sondern eben auch die Unterwolle. Es schneidet alles.
Ja.
Gehört definitiv nicht in Hände von Groomern und auch nicht in Hände von irgendwelchen Kunden.
Dankeschön.
Also haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen erzählt, was brauchen wir denn, was haben wir denn für einen Hund, was haben wir für einen Felltypen. Deswegen würde ich jetzt einfach unsere Damen nochmal bitten, ganz kurz vielleicht 2, 3 Werkzeuge jeweils zu nennen, die sie auch den Kunden empfehlen würden. Vivian, was könntest du da ansprechen oder empfehlen?
Mittlerweile muss man sagen, gibt es 2, 3 führende Marken von Slicker Brush. Dazu gehört immer noch die Marke Le Push, die leider sehr, sehr teuer ist. Davon die Tochterfirma Activet. Auch sehr, 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 sehr gute Bürsten. Es gibt aber mittlerweile auch sehr, sehr gute nachgemachte davon, die ein bisschen günstiger sind. Die haben allerdings keine Namen. Aber wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass man da auch die richtige bestellt. Ne? Wenn ich jetzt eine Le Push Bürste mir bestelle für meinen Schäferhund und das ist die falsche Stärke, dann habe ich 80 € in den Sand gesetzt. Da muss einfach noch die konkrete Empfehlung einfach für meinen Hund reinkommen. Welche nehme ich jetzt wirklich am besten und reicht mir eine nachgemachte oder gehe ich doch aufs Original?
Susanne.
Also ich arbeite sehr gerne mit anderen Marken zusammen. Das sind verschiedene Bürsten von der Marke Kebelin beziehungsweise von der Big K von Chris Christensen. Das sind Marken, die arbeiten anders wie jetzt so eine Activet-Bürste, aber die liegt mir besser in der Hand. Also damit komme ich persönlich besser klar. Aber egal, welche Bürste einem gut in der Hand liegt, es ist auch ganz wichtig, wenn man keine Originale kauft, sondern nachgemachte Präparate, dass man da darauf achtet, dass die Zinken, diese Pins, geschliffen sind, dass die nicht kratzen an der Haut. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt.
Allerdings muss man dazu auch sagen, dass im besten Fall keine Bürste kratzt, außer die Menschen arbeiten eben mit viel zu viel Druck. Gerade wenn sie merken, da ist eine Verfilzung oder da ist viel Unterwolle, dann machen die so einen richtigen Kampf daraus, ja, zu bürsten. Man sollte mit jeder Bürste, egal ob man die BK nimmt oder eine Le Push, man sollte immer zwischendurch, wenn man den Hund bürstet, einfach über die eigene Haut fahren. Dass ich immer merke, wie viel Druck gebe ich da eigentlich, weil diese Bürsten arbeiten rein nur über die Wiederholung. Ich kriege einen Knoten gelöst, wenn ich 5, 6, 7 Mal da drüber gehe und nicht beim ersten Mal durchreißen.
Also mich langsam durcharbeite durch den Filz. Genau. Ja, das finde ich einen guten Einwand auch. Ja, dann haben wir da auch schon mal mehrere Vorschläge, was man sich zu Hause anschaffen könnte, mit Rücksprache, immer in Rücksprache mit dem Hundefriseur seines Vertrauens. So, die 3 größten Fehler im Homespa. Ich habe mir da mal was rausgeschrieben. Ich habe einmal baden ohne vorheriges Rausbürsten, zu spätes Reagieren und Zwang statt Training. Das war, also gerade das ist ja bei uns immer, dass wir dann Medical Training machen, dann eben auch sagen, ja klar, die Wat Mut, dat Mut, aber nichtsdestotrotz sollte von Anfang an immer trainiert werden mit den Kleinen. Da ist eine Bürste, da ist eine Kralle, da sucht irgendetwas, da kommt eine Schermaschine. Also wir machen das immer wieder mit unseren Welpen und auch mit den Junghunden nach wie vor auch, dass ich immer wieder mal zum Medical Training einlade. Lynn, das ist auch ein Thema bei euch, denke ich.
Ja, definitiv ist ein großes Thema. Und da sind halt auch noch mal die Fragen natürlich dann auch noch mal intensiver. Gar keine Frage, aber das gehört mit zum Alltag und das bauen wir gerne mit ein.
Ja. Susanne, hast du denn noch was zu ergänzen bei den drei größten Fehlern im Homespa?
Definitiv. Das ist etwas, was leider Gottes sehr viele Hundebesitzer falsch machen, weil sie es nicht besser wissen. Und zwar das schön trocken rubbeln mit dem Handtuch. Wenn man den Hund so meint, so richtig schön trocken rubbeln zu müssen, da rubbelt man sich halt leider Gottes sehr oft auch die Knoten rein. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man da nicht immer zum Handtuch greift und also schon zum Handtuch greifen, aber halt eben nicht dieses typische Trockenrubbeln. Lieber Handtuch über den Hund und in Wuchsrichtung ziehen und drücken, um ein bisschen Feuchte dann rauszubekommen. Meinetwegen auch einen Hundebademantel anziehen oder noch besser den Hund, wenn er sich gefallen lässt, auch trocken föhnen mit einer Bürste. Das ist 100-mal besser als dieses typische Trockenrubbeln.
Vivian, hast du auch noch was, was du da ergänzen könntest? Oder haben wir schon alle Schrecklichkeiten aufgezählt?
Ich sehe den Punkt mit dem Bürsten vorm Baden etwas sehr, sehr kritisch. Ich habe mittlerweile so gute Produkte und Shampoos, die mir genau das ja erleichtern, wenn ich den Hund
Ja.
bade und wenn ich den eben in Conditioner reingebe, dass ich die Knoten und alles viel, viel leichter gelöst bekomme, als wenn ich sie vorher bürste. Wir reden jetzt natürlich nicht über Filzplatten. Wenn ich einen Hund habe, der komplett voller Filzplatte ist, da kommt auch kein Shampoo mehr rein, da kommt auch kein Conditioner mehr rein. Aber alles, was in paar kleine Knötchen geht oder Verfilzungen, würde ich niemals zu Hause vorher bürsten. Ich reiße höchstens das Fell raus, es bricht. Ich würde das erst pflegen, dann trocknen lassen und fast im trockenen Zustand dann eben komplett ausbürsten. Dann hat es einfach eine Elastizität, die da ist. Und es ist wesentlich angenehmer für den Hund.
Ja, sehr guter Einwand, sehr schön. Ich möchte noch mal kurz auf unsere Wollgiganten eingehen, also alles, was Bearded Collie, Bobtail und Collie
Tibet-Terrier.
ist, Tibet Terrier, genau. Da gibt es ja auch noch mal, die haben ja so Schichten, sage ich jetzt mal. Fange ich da erst mit der Bürste an oder gehe ich erst mit dem Kamm? Natürlich gehe ich auch mal zu einem Hundefriseur, aber wenn ich jetzt selber bürste, gehe ich da einfach mit der Bürste ratsch, ratsch, ratsch. Oder ja, Vivian schüttelt schon den Kopf, dann.
Als allererstes sollte man diese Hunde natürlich nie trocken bürsten. Ja, egal ob man einen Hund haben will, der eben optimal zu Ausstellungen geht und immer top aussieht oder ob man einen Hund zu Hause hat. Wenn man diese langhaarigen Wollgiganten im trockenen und eventuell sogar dreckigen Zustand bürstet, dann bricht alles ab oder es tut auch einfach weh. Ne? Es zieht. Wir wissen es selber, wenn wir lange Haare haben, es ist unangenehm. Immer vorher Pflegesprays rein, bevor ich überhaupt anfange zu bürsten.
Susanne, möchtest du dazu was ergänzen?
Ja, also mit den Pflegesprays gebe ich nur bedingt recht. Viele gehen dann leider tendenziell dazu über, in Filzungssprays und ähnliches reinzumachen, was nicht gerade positiv ist. Also es gibt einige gute Pflegesprays, aber da bedarf das auch wieder einer richtigen Beratung. Ansonsten würde ich, bevor ich jetzt ein Entfilzungsspray oder ähnliches reinmache, eher dann doch trocken kämmen. Also vorsichtig natürlich, dass man nicht links, rechts, ratsch, ratsch, sondern das Ganze behutsam bürstet. Ich habe lange Haare, aber ich mache die auch nicht vorher immer mit Spray nass oder so. Also ne, von daher
Du
war
hast
der
aber im
Einwand
besten
jetzt.
Fall auch keinen Filz.
Nein,
Ich
aber
hoffe
weil du ja eben
dir.
gesagt hast, wir machen das bei unseren langen Haaren ja auch nicht.
Ja. Mir geht es auch nochmal darum, den Kunden auch nochmal ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir zum Beispiel diesen Hosencheck machen, ne? Gucken, also wie schaut das unter den Achseln aus, wie schaut das hinter den Ohren aus, weil da wird gerade hinter den Ohren, wenn ich dann mal so einen Hund kraule, merke ich dann schon, da hat man was vergessen. Bei dir, Lynn, ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass gerade hinter den Ohren oder unter den Achseln, dass da schon mal mehr Verfilzungen sind?
Ja, also ich muss dazu sagen, das geht aber auch mit einem Wimpernschlag. Mein erster Hund war ein Fleck-Coated-Retriever-Mischling und die haben, wie die Goldies und sowas alles, so feine Haare an den Ohren. Der geht fünfmal nach links und nach rechts mit den Öhrchen, dann hast du schon einfach alles verfilzt dann. Ne? Aber ja, das sind natürlich definitiv die prägnanten Stellen. Ja.
Ja, na, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, Susanne? Ja.
Definitiv. Die typischen kleinen Rasterstellen.
Genau, die Rasterer, genau. Dann haben wir ja, ich nenne es immer die Büchse der Pandora, unsere ganzen Pudelnudeln. Alles was das Dudeldilemma. Na, mit den ganzen Mischan, Cavapoo, Havapoo, alles Mögliche an. Ich weiß gar nicht, wie viel Pus
Cockapoo.
mittlerweile. Cockapoo, es gibt alles Mögliche mit Poo mittlerweile, weil jeder hofft, dass der Hund dann nicht mehr hart und pflegeleicht ist. Aber da haben wir ja dann auch einen Texturmix. Vivian, du nickst.
Es sind tatsächlich die Hunde mit der meisten und anspruchsvollsten Arbeit. Also ich kann das nicht anders sagen. Ich glaube, dass da viel noch Aufklärung der Züchter fehlt, dass das einfach ja, Mischfälle sind, dass da alles bei passieren kann. Ich habe ganz viele Hunde, die sind Rauhaar, die werden getrimmt. Ich habe ganz viele Hunde, die haaren 365 Tage im Jahr. Ich habe viele, die haben so dichte Unterwolle, dass wenn ich da nicht zweimal am Tag bürste, ich da nie mehr durchkomme. Es sind wirklich für mich die anspruchsvollsten Hunde, die es gibt. Und man kann vorher nie sagen, wie viel Zeit brauche ich jetzt eigentlich für den oder wie viel Arbeit ist es? Die müssen tatsächlich vorher reinkommen und man muss schauen.
Ja, ich denke auch, weil dann auch schon mal die Frage kommt, ja, wenn ich dann den Welpen sehe und wie der dann das Fell hat, dann kann ich doch auch schon mal sagen, wie der als Erwachsener aussehen wird
Nein,
oder was
nein.
für eine Haarstruktur.
Die Haare verändern sich. Wenn das Welpenfell rausgeht, kann auf jeden Fall schon ein anderes Fell entstehen. Wenn andere Einflüsse noch dazukommen, sei es jetzt der Hund wird kastriert, sterilisiert, auch da kann sich das Fell nochmal drastisch verändern. Von daher, das kann man von Welpe an gar nicht sagen, wo die Reise hingeht bei diesen Rassen, also bei diesen Mischhunden,
Ja, und
Hybridrassen
man kann
nennt
ja auch
sich
nicht
ja.
sagen, Vater so, Mutter so, da das ja ein Mix dann aus beiden ist,
Genau,
ist das immer
ja.
schwierig zu
Und
sagen.
da möchte ich aber auf jeden Fall bei Vivian noch mal kurz anschließen. Also das mit diesen Appellieren, das ist wohl korrekt, weil die Hunde werden ja eigentlich als allergikerfreundlich und haarfreie Hunde für gutes Geld meistens abgegeben. Und da ist es wirklich so, dass die Enttäuschung natürlich groß ist. Der Hund hat davon nichts gewonnen, weil er ist doch nicht so haarfreundlich und doch nicht Allergiker geeignet. Ne? Und ja, also wie Vivian oder ne, Susanne natürlich auch schon gesagt hat, du hast, also ich hatte schon mal in einem Hund hatte ich, du musstest den tupfen und scheren gleichzeitig. Ne? Also das war so, der hatte irgendwie alle Fellstrukturen drin. Und das ist wirklich tatsächlich, finde ich, sehr traurig für die Hunde, aber auch für die Besitzer, weil sie anders deklariert werden, meistens. Deswegen bei Vivian noch mal gerne ins Boot rein und sagen, wer diese Hunde verkauft, bitte auch wirklich deklarieren, wie viel Fellpflege und wie viel Haarstruktur und wie viel Allergiker geeignet das überhaupt ist.
Und wie teuer das
Genau.
alles ist, ne?
Ja.
Natürlich,
Dürfen wir mal
das ist
nicht
auch ein Punkt.
vergessen, weil es sind ja, bitte korrigier mich, Susanne, wenn es bei dir anders ist, aber es sind ja generell die teuersten Hunde.
Oh ja, also die Welpen, die werden zu horrenden Preisen angepriesen und von den meisten Züchtern leider Gottes als absolut pflegeleicht verkauft.
Ja, je mehr Pudel dann drin ist, desto weniger Fellwechsel und desto mehr, denke ich mal, bleiben ja auch abgestorbene Haare im Fell dann. Auch da ist immer die Frage, wie weit schere ich denn da jetzt runter? Schere ich den wirklich komplett irgendwie runter? Ich sehe das schon mal, da kommt dann, Rudi geht und dann kommt auf einmal so ein Drittel Hund wieder zurück und ich denke, was bist du? Ja, oder wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und dann hieß es ja, der war so verfilzt, der musste jetzt nochmal komplett geschert werden, obwohl die Kundin wohl auch regelmäßig schert. Und da frage ich mich immer, was ist da schiefgelaufen? Oder nicht schert, sondern die Kundin kämmt regelmäßig. Und da frage ich mich immer, was ist da schiefgelaufen?
Das Problem ist gerade bei den Dudeln oder ähnlichen Hunden, dass die Menschen das oft nicht spüren, wo sitzt der Filz, wo sitzt die Unterwolle. Das ist manchmal sowas von dicht, das Haar, dass es wirklich einer fachmännischen Beratung bedarf, bis wo muss man wirklich mit dem Kamm oder mit den Bürsten reingehen. Das haben wir immer wieder. Ich habe Leute da, die kommen mit ihrem Hund, sind felsenfest überzeugt, dass sie super gut gebürstet haben. Ja, das ganze Deckhaar ist wahnsinnig gut gebürstet, aber dann kommt eine Filzschicht und dann kommt die Haut. Das ist unfassbar, aber besonders bei diesen Hunden ist das leider Gottes sehr oft der Fall.
Und dann muss man runterscheren?
Ja, meistens schon oder oft schon. Es kommt, auch da kann man nicht sagen, es ist grundsätzlich bei den Hunden jetzt so und so der Fall, weil auch da die Fellstrukturen so stark variieren, dass man das wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich betrachten muss.
Vivien hat da auch genickt, also sie kennt das, die Problematik auch, ne?
Wenn einmal der Filz entstanden ist auf der Haut, dann muss man halt eben, dann kann man auch nicht sagen, ich hätte jetzt gern die oder die Länge. Der Filz bestimmt dann die Länge, weil man ja unterm Filz drunter scheren muss.
Man will ja auch als Hundefriseur nicht immer derjenige sein, der dem Hund eigentlich das Leid antun muss. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Weil das Entfilzen ist ein Leid und das ist unangenehm, egal wie positiv wir das versuchen zu gestalten. Und gerade die ganzen Dudel, die, wie Susanne dann auch sagt, wirklich diesen Filz auf der Haut liegen haben und das wirklich bei denen ruckzuck ein ganzer Mantel ist, sodass sie sich kaum noch richtig bewegen können, natürlich schere ich darunter ab. Und dann bin ich bei 1-3 Millimeter manchmal, ja. Aber
geht nicht anders.
Es geht um den Hund und nicht um den Menschen.
Ja. Ja, ja, ich sag immer, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ne? So schaut es aus.
Genau.
Ja, der Kamm lügt nicht, ne? Also wenn ich mit dem Kamm nicht mehr durchkomme,
richtig,
dann ist auf jeden Fall Not am Mann. Ja.
Genau.
Also ich habe Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass es Sprays gibt, die man vorher verwenden kann, war mir persönlich nicht so bewusst. Ich führe selbst eine steirische Rauhaarbracke, wo ich sagen muss, noch nie beim Friseur war, die bürste ich einfach raus. Ich habe damals, als ich mich um die Rasse bemüht habe, da hieß es ja, die Fellpflege ist ganz, ganz einfach. Eigentlich braucht er gar keine. Habe aber festgestellt, der würde ausschauen wie Bob Marley, wenn ich den nicht bürsten würde. Also, geht gar nicht. Also
Justus kann
dieser
sagen.
Hund wird natürlich, der ist schön, ne? Also kein Thema. Aber dennoch muss ich da ein bisschen was machen, sonst geht da gar nichts. Ich habe mir jetzt für mich auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mit der Susanne einen Termin ausmachen werde und sie mir dann doch noch mal vielleicht den einen oder anderen Ratschlag geben können, was ich da besser machen kann. Ich habe nämlich festgestellt, da freue ich mich sehr drüber, als mein Hund sich nämlich sehr, sehr dreckig gemacht hat und wir dann hier im Aquatop in der Hundewäscherei waren und ich den dort abgebrochen habe, dass die einen Mega-Conditioner haben. Ich wollte mir schon für mein Haar was in Flaschen ziehen. Er sah aus wie ein Wölkchen danach. Also da, auch Vivien sagt ja auch nochmal mit Conditioner und dann nass und dann bürsten. Und da habe ich auch festgestellt, ja, das ist gar nicht doof. Auch das Föhnen dann anschließend. Auch da habe ich mich auch selbst wieder erkannt. Handtuch rubbeln, gar nicht so gut. Ne? Also auch das werde ich mir zu Herzen nehmen. Jetzt möchte ich aber ganz gerne noch zu den Pfoten unten hinkommen. Mhm. Weil das ist ja auch immer ein Thema. Gerade wenn dann die Böden glatter sind, schert man die, schneidet man die mit der Schere, macht man da gar nichts oder lieber doch, bevor dann überall zwischen den Ballen die Schneeballen, die Schneeklümpchen sind im Winter.
Im Grunde genommen muss man bei jedem Hund kontrollieren, egal welche Rasse es ist, ob das Fell zwischen den Ballen endlos weiter wächst oder ob es eben wirklich an den Ballen stagniert. Für zu Hause würde ich einem immer empfehlen, das einfach auf Ballenlänge beizuhalten. Dass es nicht über den Ballen liegt, dass sie nicht rutschen können. dass die aber auch trotzdem die Möglichkeit haben, gescheit abzuschwitzen, weil es nun mal die einzigen Schweißdrüsen des Hundes sind an den Ballen. Ich persönlich im Salon halte das natürlich, damit die Leute wochenlang damit hinkommen, natürlich super kurz und rasiere das aus, dass da einfach noch mehr Klima passieren kann, ne? Sich kein Dreck verfängt, kein Steinchen im Schuh beim Hund bleibt und so weiter.
Dann gibt es ja auch die Hunde, die Fell im Ohr haben, was gezupft werden muss oder rausgezogen werden muss, was man ja nicht schert in dem Sinn. Man geht ja dann nicht mit dem Gerät rein. Welche Rassen sind das vor allen Dingen? Also welche Halter müssen da ein Augenmerk drauf halten?
Es sind natürlich sehr viel diese Pudel und Dudel und Pus, die hauptsächlich die Haare in den Ohren haben, sowie auch Malteser, Shih Tzus, Havaneser. Die Meinungen gehen da stark auseinander, auch bei den Tierärzten. Es gibt Tierärzte, die sagen, Gottes Willen, bloß nichts zupfen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn man nicht gezupft hat, auf Wunsch des Kunden, dass es früher oder später eine Ohrenentzündung gab. Wenn man das selber zupfen machen möchte, ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man auch wirklich nur die Haare erwischt, die aus dem Innenohr kommen und nicht die Haare, die am Rand sitzen, mit zupft, weil das ist dann für die Hunde extrem schmerzhaft und unangenehm.
Ich kenne keinen, der das selber macht. Die meisten lassen das eben dann beim Groomer machen, ne? Beim Hundefriseur machen.
Ja, das ist auch vernünftig.
Es sind aber auch grundsätzlich alle Trimhunde. Also die bitte auch nicht vergessen.
Ja. Gut.
Genau. Wenn ich da nochmal einhake, das stimmt mit den Trimhunden, aber gerade bei den Dudel und Pudel, da hat man wirklich immer einen riesen Zopfen oft drin. Also da wachsen die Haare ohne Ende immer weiter in den Ohren, in dem Gehörgang.
Das ist natürlich immer eine Sache, das ist natürlich auch nochmal spannend, gerade für die Besitzer, finde ich. Wenn mein Welpe durch einen staubigen Acker gelaufen ist oder wie auch immer durch eine Pfütze gelaufen ist, abspülen mit handwarmem Wasser oder direkt Shampoo benutzen? Was sagt ihr denn dazu?
Es kommt auf die Häufigkeit an, würde ich sagen. Also man kann bedenkenlos schon mit Hundeshampoo den Hund duschen oder baden. Aber man sollte es natürlich jetzt nicht zweimal am Tag machen, das ist klar. Also wenn, je nachdem, wie oft er halt eben dann durch Staub oder schmutzige Pfützen läuft, sollte man das jetzt nicht nach jedem Spaziergang durchführen. Weil das ja dann auch irgendwann die Haut zu sehr überreizt. Was sagst du dazu?
Sehe ich ganz anders, muss ich sagen. Also kein gutes Hundeshampoo auf dieser Welt überreizt die Haut eines Hundes. Das ist von anno 1800, wo es eben noch keine Hundeshampoos gab, wo es den pH-Wert noch nicht so gab, wie der für den Hund einfach sein soll. Ja, ich muss einen Welpen nicht jedes Mal mit einem Entfettungsshampoo waschen. Dafür gibt es eben auch extra Welpenshampoos, wobei das Welpenshampoo eigentlich nur in der Richtung milder ist, dass es meistens einfach in den Augen nicht brennen kann. Aber mit guten, wirklich guten Hundeshampoos, womit ich dann eben auch ewig hinkomme, könnte ich den Hund, wenn ich das möchte, das macht natürlich keiner, aber könnte ich den jeden Tag waschen. Das würde nicht schaden.
Wird also aber nicht empfohlen. Auch nicht von den Firmen. Also es heißt in der Tat, man kann es alle paar Tage bis alle zwei Wochen bedenkenlos, kann man den Hund mit Hundeshampoo waschen. Aber keiner sagt dir, dass du das jeden Tag oder zweimal am Tag machen sollst.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei den Welpen generell sind die ist das Fell häufig noch so weich, dass da eigentlich keine große Notwendigkeit ist. Die haben, selbst bei meiner Rauhaarbracke, als der Welpe war, hatte der so fast einen Abperleffekt. Deswegen glaube ich, besteht da gar nicht so groß die Notwendigkeit. Wenn die dann in die Pubertät kommen und das Haar kräftiger wird und sticheliger wird und robuster wird, dann setzt sich der Dreck auch häufiger fest bei den Welpen. Habe ich häufig, dass sich die Frage gar nicht so arg stellt.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also ein Welpe ist nicht wirklich wahnsinnig schmutzig direkt oder es hält sich auch nicht so. Aber ich würde es gerade den Welpen beibringen. Und bevor ich erst in der Pubertät anfange zu waschen.
Nee, das machen wir nicht. Aber da hast du recht, das gehört auch zum Medical Training, ne, dass wir da einfach auch, ich sage auch immer bei den Sommerhunden, ruhig mal die Pfötchen abputzen, auch wenn nicht wirklich nötig. Wie ist das denn bei euch? Viele Halter wollen gerne dabei bleiben.
Also bei mir ist es in der Tat so, man kann im Salon sein, man kann, wir haben da einen Wartebereich, wo man auch die Schertische sehen kann, alles was geschnitten oder gezupft wird, kann man sehen, den Badebereich nicht. Es ist aber ganz oft der Fall, dass es eher kontraproduktiv ist. Es gibt wenige Hunde, wo das klappt, besonders wenn die Hunde zum ersten Mal kommen oder Welpeneingewöhnungen oder sowas laufen, dann bleiben die Leute auch ganz gerne dabei. Oft ist es danach so der Fall, dass ich mit den Leuten spreche, dass es für den Hund manchmal wirklich besser ist, wenn die Besitzer in der Zeit dann was erledigen gehen.
Wie ist das bei dir, Vivi?
Ich arbeite gar nicht mit dem Besitzer zusammen. Mache ich jetzt seit Corona tatsächlich so gar nicht mehr, dass das auch nie mehr so geworden ist, dass die Besitzer dabei bleiben. Aber aus verschiedensten Gründen. Erstens habe ich sehr, sehr viele Hunde da, die sehr aggressiv sind. Sobald der Besitzer aber um die Kurve bei mir fährt, ist die Aggressivität vorbei. Das heißt, ich habe immer den Effekt, dass der Hund sich einfach auf mich einlässt, nicht die ganze Zeit zu seinem Besitzer guckt, nicht diese Hilfe haben will. Ja, er sagt einfach, okay, Frauchen, Herrchen sind weg, jetzt bist du mein Ansprechpartner Nummer eins, da muss ich jetzt einfach mit dir zusammen durch. Und das hat sich für mich einfach nur positiv erwiesen und wesentlich leichter. Man darf nicht vergessen, dass wir mit sauscharfen Geräten arbeiten. Und wenn der Besitzer dabei ist und sich nun mal falsch bewegt, zuckt der Hund mit. Du musst also noch viel besser aufpassen, finde ich, wenn der Besitzer da ist. Das mache ich gar nicht mehr.
Erlin, was kommen bei dir für Fragen von den Kunden?
Oft kommt die Frage tatsächlich auch anhand der Fettschicht. Shampoo, ja, nein, nimmt es die Fettschicht weg? Wie oft, warum? Ist ja, viele da sagen ja natürlich auch noch und denken natürlich noch, boah, wir wollen die natürliche Fettschicht des Hundes behalten. Und ich habe vorhin bei Vivian mitgekriegt, wo die sagte, es gibt ja so ein extra Fettschicht-Shampoo.
Ja, also es gibt ein Ausreinigungs-Shampoo. Ein Ausreinigungs-Shampoo entfettet wirklich einmal komplett den Hund. Spreizt die Haare so ein bisschen auf, wenn man unter dem Mikroskop gucken will und wartet quasi auf ein Pflegeshampoo, was dann für die jeweilige Fellstruktur natürlich gemacht ist. Dieses Entfetten muss und soll man nicht so oft machen, aber die heutigen Hundeshampoos haben auch alle eine Rückfettung, die natürlich auch relativ schnell wieder kommt. Aber mit einer Fettschicht kann kein Hundefriseur dieser Welt den Hund ordentlich machen.
Dann würde ich auch auf jeden Fall immer einen Conditioner anschließend benutzen, um halt eben die aufgebrochenen Haarstrukturen wieder zu verschließen. Das ist auch immer ganz wichtig.
Das heißt jetzt aber im Kontext, gehe ich mit meinem Hund zum Friseur und der wird geduscht, mache ich auf jeden Fall die natürliche Fettschicht des Hundes weg.
Für den kurzen Moment auf jeden Fall.
Es sind aber sanfte Reinigungsvorgänge. Es ist nicht so, als wenn du jetzt mit einem Menschen oder viele meinen es ja gut und arbeiten mit einem Babyshampoo, weil die ja einen ganz anderen pH-Wert haben. Die Hundeshampoos, die sind auf einem vernünftigen pH-Wert, die neutral bzw. ganz leicht basig nur sind, pH 6 bis 7,5. Und dann ist das zwar so, dass man auch leicht an diese Fettschicht rangeht, aber das ist nicht, dass man da die Haut ganz abzieht vom Fett, sondern es geht halt eben um die Reinigung der Haare.
Okay, das ist nämlich immer eine oft gestellte Frage, ne? Ja, nein, aber genau, die Fettschicht wird sich ja wieder aufbauen. Perfekt, da muss ich einmal kurz, Anna-Maria hatte ja schon ein Date ausgemacht mit ihrer Hundefriseurin des Vertrauens. Ich muss dazu sagen, ich war letztens mit meinem Einhorn Igor bei Vivian tatsächlich auch. Das erste Mal 7 Jahre alt und er war das erste Mal beim Hundefriseur. Und ja, ich habe gedacht, ich gönne ihm mal so einen kleinen Wellness-Tag. Und muss wirklich sagen, es hat sich super gelohnt. Der hat Unterwolle, viel Unterwolle. Und das hat wirklich super lange angehalten. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Da war ich natürlich bei Vivian. Und ja. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir zehren heute noch von und das ist bestimmt 3, 4 Monate her. Ne? Also richtig gut. Ja, das muss ich natürlich mal sagen. Viel Spaß dann für Justus.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich würde im Großen und Ganzen den Podcast so langsam schließen. Wahrscheinlich sind noch üppig Fragen. Und an alle Hörer auch gerne in den Bemerkungen nochmal die Fragen reinstellen, wenn ihr noch Fragen habt. Wir treffen uns unheimlich gerne nochmal in der Konstellation, weil das wirklich Spaß gemacht hat und mega informativ war. Dann würden wir die Fragen aufnehmen und gerne einen Teil 2 dazu machen. Vielleicht ein kleines Abschlusswort. Susanne, möchtest du dich kurz zum Abschluss noch äußern? Ein kleines Feedback?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und bin auch ganz froh, ein paar Informationen weitergeben zu können.
War schön, dass du da warst. Freue ich mich. Vivian?
Ja, total, total.
Ja, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass für die Hörer wirklich das A und O, die ganz kurze Zusammenfassung, sind halt richtige Werkzeuge, das richtige Shampoo, die Regelmäßigkeit zu Hause. Sucht euch einen Hundefriseur des Vertrauens, bei dem ihr vielleicht, auch wenn ihr eine Rasse habt, die nicht unbedingt zum Hundefriseur müsste, euch beraten lasst, ja, und einfach da auch eventuell die richtigen Sachen euch danach bestellen könnt.
Lynn, auch von dir noch ein kleines Schlusswort?
Ja, ein kleines Schlusswort. Also ich finde natürlich die Idee super, die wir jetzt gesagt haben. Wir laden immer mal ein paar Experten rund um das Thema Hund ein. Hat mich natürlich sehr abgeholt. Es war sehr lehrreich mit euch. Ich konnte auch tatsächlich einiges mitnehmen. Vielen Dank, Mädels. Und vielen Dank für den schönen Abend.
Dann haben wir, fassen wir einfach kurz zusammen. Richtige Tools, Regelmäßigkeit und ist gleich dann ein glücklicher Hund. Ja. Damit alle sich in ihrer Haut wohlfühlen, hoffe ich, dass wir da ein bisschen was beitragen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Lynn. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Vivian, dass wir uns kennenlernen durften. Susanne, dass du bei uns warst, uns geholfen hast. Bei allen tierischen Begleitern, die hinten ein bisschen Stimmung gemacht haben, bedanke ich mich natürlich auch. Das gehört dazu und das bleibt auch hier drin. Unser nächstes Thema werden die Lynn und ich besprechen und eventuell kommen ja vielleicht auch so viele Rückfragen, dass wir in der Konstellation uns nochmal zusammenfinden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir verabschieden uns. Viel, viel Spaß. Schönen Abend alle. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.